Willkommen in der Sendereihe Philosophische Brocken. Mein Name ist Hakan Gürses. Ich bin Lehrbeauftragter am Institut für Philosophie der Universität Wien. In der heutigen Sendung werden Sie Ausschnitte aus zwei Vorträgen hören, die Elmar Hollenstein und Monika Kieloska-Steinbach am 25. Juli 2009 gehalten haben, im Rahmen der internationalen Fachtagung Identität, Differenz, Selbstheit, Fremdheit, interkulturelle und globale Herausforderungen, philosophische Annäherungen. Die dreitägige Tagung wurde von der Gesellschaft für interkulturelle Philosophie, von der GIP, veranstaltet und fand an der Universität Würzburg statt. Elmar Hollenstein war als Professor für Philosophie in Bochum, Zürich und Tokio tätig. Seit seiner Emeritierung lebt er in Yokohama, Japan. Sein Vortrag trägt den Titel Othering, kulturelle Fremdheit und radikale Levinasche Andersheit. Monika Kieloska-Steinbach studierte Philosophie in Bombay und Konstanz. Derzeit ist sie Professorin für Philosophie in Konstanz. Ihr Vortrag hat den Titel Die kulturrelativistische Herausforderung für die Philosophie der Interkulturalität, das Beispiel der Menschenrechtsbegründung. Die Musik dazu kommt aus meinem Mac, einige Miniaturen und Loop-Spielereien. Informationen über die GIP und die Tagung, auch Abstracts einzelner Vorträge, finden Sie im Internet unter www.int-gip.de.
Othering ist eine modische Wortprägung für Andichtungen einer überzogenen Andersheit an Personen aus fremden Kulturen. Es gibt idealisierende und diskriminierende Übertreibungen der Andersheit anderer Kulturen. Einige glauben an edle Wilde ohne Fehl und Tadel, andere an Menschen, die auf einer Stufe der Entwicklung stecken geblieben sind, auf der ihnen eine soziale Gleichstellung mit uns nicht zuzutrauen ist. Othering dieser Art ist heute weiterum geächtet. In verdeckter und verfeinerter Gestalt wird es jedoch weiterhin praktiziert. Seine Erörterung erbringt freilich außer immer neuen, unerfreulichen Blüten philosophisch wenig Weiterführendes. Einzelne Sozialwissenschaftler gebrauchen das Wort Othering, dem Ansatz nach in überzeichnungsfreier und in nicht wertender Weise für das Definieren einer einzelnen Person oder einer ganzen Gruppe mittels einer kontrastiven Unterscheidung von einer anderen Person oder anderen Gruppe. Fast unvermeidlich kommt es dabei dennoch zu Übertreibungen, wenn jemand darauf bedacht ist, den Kontrast möglichst deutlich hervorzuheben. Ebenso schleichen sich Bewertungen ein, wenn die Unterscheidung mit polar einander entgegengesetzten Eigenschaften aktiv, passiv, rational, emotional vorgenommen wird, von denen die eine Eigenschaft positiv markiert ist und ihr Gegenteil negativ. Zu einer unausgewogenen Beschreibung kommt es schon darum, weil bei diesem Typ der kontrastiven Identifikation gerade von dem abgesehen wird, was beiden Personen oder Gruppen gemeinsam ist. Philosophisch diskussionswert sind radikalere kulturrelativistische Formen des Othering. Nach einer von ihnen ist Kulturelles etwas, das für Angehörige anderer Kulturen in Teilen oder aber, weil alles innig miteinander zusammenhängt, letztlich insgesamt nicht adäquat verständlich ist. Nicht nur faktisch nicht, sondern prinzipiell nicht. Faktisch bleibt jedem auch vieles in der eigenen Kultur unverständlich. Niemand kann alles kennen. Es gibt kulturell geprägte Lebenserfahrungen, beispielhaft Kunsterfahrungen, die sich nur dem erschließen, der ihnen jahrelang, manchmal von klein auf, ausgesetzt war. Und manches wird in zuvor unbekannter Weise erst verständlich, wenn es in einer späteren Phase der Geschichte oder im Horizont einer anderen Kultur in einem neuen Licht erscheint. Ein Spezialfall sind Erfahrungen, die besondere physiologische Bedingungen voraussetzen. wie es paradigmatisch, freilich transkulturell, geschlechtliche Eigenheiten sind. In Bezug auf prinzipielle Unverständlichkeit ist zu unterscheiden zwischen nicht-kulturellem und kulturellem. Es ist ein Unterschied, wenn ich Terenz leicht abwandelnd sage, ich bin ein Mensch, nichts von Menschen kulturell Praktiziertes und Geschaffenes, glaube ich, ist mir fremd. Und wenn ich David Hilbert 1930, wenn David Hilbert 1930 verkündete, für uns gibt es kein Ignorabimus, kein Wir werden es nie wissen. Statt des törichten Wortes Ignorabimus heiße im Gegenteil unsere Losung, wir müssen es wissen und wir werden es wissen. Ein Jahr darauf bewies Kurt Gödel, dass es in der Mathematik formal unentscheidbare Sätze gibt. Es liegt mir selbstverständlich ferne, außer Acht zu lassen, dass es unbeantwortbare philosophische Fragen gibt. Die Leibnizische Frage zum Beispiel, warum überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. Und Emile Dubois-Remonds fünftes Welträtsel, wie es möglich ist, dass jemand in eins einen physikalischen Körper und subjektive Empfindungen hat. Von einem philosophischen Standpunkt aus gibt es auch keine absolute Gewissheit, dass sich unsere subjektiven Erfahrungen decken. Es könnte sein, dass andere, meine leiblichen Geschwister ebenso wie meine chinesischen Kollegen, rot sehen, wenn ich grün sehe und umgekehrt grün, wenn mir etwas rot entgegenleuchtet. In der Kulturphilosophie halte ich mich jedoch an die Arbeitshypothese, dass es von Eigenheiten, die von besonderen physiologischen Bedingungen abhängig sind, abgesehen, nichts in einer Kultur gibt, das einem Menschen aus einer anderen Kultur über solches hinaus, dass sein Verstehen auch in der eigenen Kultur übersteigt, prinzipiell unverständlich ist. Ich wiederhole, in der Kulturphilosophie halte ich mich an die Arbeitshypothese, dass es von Eigenheiten, die von besonderen physiologischen Bedingungen abhängig sind, abgesehen, nichts in einer Kultur gibt, das einem Menschen aus einer anderen Kultur über solches hinaus, dass sein Verstehen auch in der eigenen Kultur übersteigt, prinzipiell unverständlich ist. Ein Beweis für die gegenteilige Auffassung ist mir nicht bekannt, nur Behauptungen. Für meine Hypothese gibt es eine Vielzahl von Indizien als Beweisstücke. Ein altbekanntes ist, jeder Mensch ist fähig, jede Sprache zu lernen, in der er aufwächst. Es ist psychologisch hilfreich, vielleicht gar heilsam, die Verstehensfrage mit Bezug auf die eigene Kultur zu stellen. Es klingt bescheiden, wenn ich freimütig bekenne, eine mir fremde Kultur nicht zu verstehen. Ganz anders tönt es, wenn ich jemandem aus einer anderen Kultur unterstelle, meine Kultur entziehe sich seinem Verstand. Vor weniger als einem halben Jahrhundert verweigerte ein namhafter Professor an einer namhaften deutschen Universität, einem Inder, die Zulassung zu einer philosophischen Habilitation. Die Begründung, nur jemand, der in einer europäischen Sprache und Lebenswelt aufgewachsen sei, könne die europäische Philosophie verstehen. Der Inder ist inzwischen auch ein namhafter Philosoph. Verhalten wir uns nicht auch heute noch unbedacht so, als ob wir ähnlich dächten wie jener Professor. Wir laden selbstverständlich Asiaten und Afrikaner ein, zu irgendeinem Problem vom Standpunkt ihrer Kultur vorzutragen. Es fällt uns jedoch kaum ein, ihnen ein Grundsatzreferat, was ist der Mensch, oder beispielsweise über das Verhältnis von Sein und Sollen anzubieten. Das Othering besteht hier in der Reduktion des Anderen auf seine Kultur. Ich vergesse nicht, wie eine streitbare taiwanesische Journalistin an einem interkulturellen Kolloquium 1994 in Blaubeuren empört anmerkte, es genügt mir nicht, chinesisch zu sein, Ich bin auch eine Frau und ein Mensch. Ein verwandtes Othering liegt vor, wenn man nur die Besonderheiten im Verhalten, in der Mimik und in der Gestik bei Menschen einer anderen Kultur zu ihrer Charakterisierung erwähnt, nennenswert findet und dann zusehends auch allein beachtet. Interkulturell forschende Psychologen haben just für etwas so Subjektives, wie es Gefühle sind, eine bemerkenswerte Mischung von universalen, das heißt auch universal verständlichen und kulturrelativen Gesichtsausdrücken festgestellt. Menschen aus verschiedenen Kulturen unterscheiden sich nicht durch die Art der elementaren Gefühle, wie es Glück, Trauer, Zorn und Furcht sind, und deren mimischen Ausdruck, sondern dadurch, in welchen Situationen und in der Gegenwart von welchen Personen sie diese zeigen, mit welcher Stärke und wie verhalten oder hemmungslos. Die Ausdrucksmuster der elementaren Gefühle gleichen sich überall. Die Display Rules sind verschieden. Ist alles so ineinander verflochten, ja verschmolzen, dass Kultur und rationales Denken nicht voneinander abscheidbar sind? Viele reden gern so von verschiedenen Rationalitäten. Das gibt es, aber sie fallen nicht mit den Grenzen der Kulturen zusammen. Gilt für die Kultur das Gleiche, was Nietzsche vom Geschlecht behauptet hat, nämlich Grad und Art der Geschlechtlichkeit eines Menschen reicht bis in die letzten Gipfel seines Geistes hinaus. Zitat Ende. Gewiss hängt alles mit allem zusammen, vieles jedoch nur lose. Es kann sich in getrennten Bahnen entwickeln, in getrennten Moduls. Im 21. Jahrhundert stimmen Nietzsche wohl weniger Frauen und Männer zu als im vorfeministischen und ungehemmt rassistischen 19. Jahrhundert. Kawabuko Rei, japanische Designerin und Gründerin der Modefirma Comme des Garçons, unerlaubte Werbung, behauptet von sich: Ich hatte nie das Gefühl, dass mein Werk etwas damit zu tun hatte, dass ich Frau bin. Zitat Ende. Wir haben uns abgewöhnt, Selbstdeutungen dieser Art zu überschätzen. Wir verallgemeinern sie nicht. Die größten Differenzen gibt es nicht zwischen ganzen Kulturen, sondern zwischen Individuen, auch zwischen Individuen ein und derselben Kultur. Wenn es nicht um individuelle Ansichten und Interessen geht, sondern die eines ganzen Landes, sind die einzelnen Faktoren vielleicht deutlicher zu trennen. Bevor jede Entscheidung der chinesischen Regierung als typisch chinesisch abgetan wird, ist es aufschlussreich zu fragen, wie denn die amerikanische oder deutsche Regierung sich in der gleichen Situation verhalten würde. Es gibt Interessen, die mit der einmaligen geopolitischen Lage eines Landes zusammenhängen, andere, die jede Großmacht verfolgt und nochmals andere, auf die jeder unabhängige Staat bedacht ist. Wenn in einer Wirtschaftskrise Armut bedrohlich zunimmt, neigt jede Regierung im Westen wie im Osten dazu, an ihrem Maßnahmenkatalog für eine nachhaltige Entwicklung Abstriche zu machen. Innenpolitisch handelt Chinas Regierung immer wieder, wie man es von jeder Regierung eines Einparteienstaates erwarten kann, auf Erhaltung der Macht und der Privilegien bedacht, auf Kritik überreagierend. Was schließlich als typisch chinesisch erscheint, harmonische Gesellschaft als innenpolitisches Leitbild und Softpower als außenpolitische Strategie, wird auch andernorts als ideal angesehen. In meinem Land, meinem Herkunftsland, der Schweiz, lautet das der chinesischen Harmonie entsprechende politische Schlagwort Konkordanzdemokratie. Die Kehrseiten solcher Ideale sind gleichfalls nicht auf ein Land beschränkt. Harmonie hat leicht Stagnation zur Folge. Schöpferischer Dissens und Innovationen, die eingefahrene Gewohnheiten sprengen, haben in einer Streitkultur bessere Startbedingungen. Trotz knackiger Sprüche wie Joseph de Maistres Behauptung, er hätte in seinem Leben lediglich Franzosen, Italiener, Russen und so weiter gesehen, aber keinen Menschen, sind wir offensichtlich in der Lage, andere wie uns selbst in verschiedenen Hinsichten wahrzunehmen. Als Menschen, als Angehörige dieser oder jener Kultur, als Individuen. Wir tun es spontan, ohne uns besonders darauf einzustellen. Ich beschränke meine Diskussion auf die genannten drei Wahrnehmungen und ihr Verhältnis zueinander. In der Literatur zur interkulturellen Fremderfahrung wird immer wieder so geschrieben, als ob die Erfahrung kultureller Fremdheit mit der von Emmanuel Levinas so eindrücklich herausgearbeiteten Erfahrung der radikalen Andersheit eines jeden Menschen noch gesteigert würde. Wir können verschiedene Arten gesteigerter Fremdheitserfahrung auseinanderhalten. Für einen Gottgläubigen ergibt sich zum Beispiel eine Steigerung der Fremdheit, wenn jemand an einen anderen, ein zweiter an viele, an mehrere und ein dritter an keinen Gott glaubt. Ein davon verschiedener Typ von Steigerung stellt sich ein, wenn jemand aus der Beobachterperspektive in die von Anthropologen seit langem thematisierte und natürlich auch praktizierte Teilnehmerperspektive hinüberwechselt. Dazu zuerst ein simpler Vergleich. Es ist eine Sache, wenn ich auf der Basis von Beobachtungen und/oder Beschreibungen weiß, wie Sashimi schmeckt. Es ist eine andere Sache, wenn ich es als regelmäßiger Kostgänger japanischer Restaurants weiß. So ist es auch nicht das Gleiche, wenn einer nur aufgrund von Beobachtungen und Beschreibungen weiß, was Freundschaft in einer chinesischen Kultur bedeutet. Und wenn er mit chinesischen Kollegen befreundet, aus eigener Erfahrung weiß, wie es ist, einen Chinesen als Freund zu haben. Erst recht ist es etwas anderes, wenn ein langjähriger Aufenthalter in China dort heimisch geworden ist und zu wissen glaubt, wie es für Chinesen selbst ist, nicht nur einen Freund zu haben, sondern ein solcher zu sein. Und wenn auch seine chinesischen Freunde untereinander und nicht nur ihm gegenüber die Meinung vertreten, dass er wie einer von ihnen fühle und sich benehme. Was Levinas beschreibt, geht entschieden über die in der Teilnehmerperspektive von den Anthropologen, Reiseschriftstellern und langjährigen Aufenthaltern in anderen Ländern gemachten fremdkulturellen Erfahrungen hinaus. Es geht um etwas anderes als nur darum, dass die anderen anders sprechen, sich anders bewegen, anders fühlen und denken. Die von Levinas thematisierte Andersheit hat direkt nichts mit kultureller Andersheit zu tun. Sie hat direkt überhaupt nichts mit irgendeiner partikulären Eigenschaft des anderen zu tun, sondern damit, dass dieser als Wesen mit subjektiven, das heißt ihm allein originär zugänglichen Erfahrungen von seinem Dasein und von dem, was er ist, wie niemand sonst betroffen ist. Zu seinen ihn in dieser Weise berührenden Erfahrungen gehören aufgrund seiner sozialen Natur speziell das Verhalten der anderen zu ihm und sein eigenes Auslangen nach ihnen. Das ist ihm und uns allen ins Gesicht geschrieben, analog wie uns ganz gewöhnliche Gefühle, Wünsche und Absichten ins Gesicht geschrieben sein können. Solche Erfahrungen, die wir ihrem Gesicht ablesen, halten uns dazu an, auf andere Rücksicht zu nehmen und sie zu respektieren als das, was sie sind, als Hilfs-, Schutz- und schlicht Anerkennungs- und Liebensbedürftige, in ihrer Eigenart als Kind, Frau oder Mann, Schüler oder Lehrer, Arbeiter oder Künstler oder eben auch als Fremde. Oder aber gerade nicht als solche, nicht als Afrikaner und Asiaten, Nigerianer oder Japaner, sondern zuallererst als Menschen. Die Weltliteratur ist voll von Beschreibungen der ethischen Wirkung, die insbesondere die Augen eines anderen, auf den sie Wahrnehmenden haben. Ein drastisches Zeugnis findet sich in Georg Büchners Dramenfragment Wojciech, Marie, Wojciechs Freundin, in den Mund gelegt. Mein Vater hat mich nicht anzugreifen gewagt, wie ich 10 Jahre alt war, wenn ich ihn ansah. Wojciech, ein ganzer, jedoch geschundener und am Ende des Lebens als Mörder von Marie, ruinierter Kerl, nach eigener Einschätzung ein armer Teufel, reagiert darauf besinnlich, Levinas Erklärung vorwegnehmend. Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht. Notabene, es sind nicht die Augen einer Fremden, sondern die Augen seiner eigenen Tochter, die Maris Vater davon abhalten, sich an ihr zu vergreifen. Es ist natürlich möglich, dass uns der Appell im Gesicht einer Person aus einer anderen Kultur infolge des Verfremdungseffekts, der uns nicht vertrauten Gesichtszüge verstärkt auffällt und in eins damit die Fremdheit unseres Gegenübers. Levinas scheint darauf hinzuweisen, wenn er wiederholt die biblische Trias Fremder, Witwe und Waise zitiert. Fremde, Witwen und Waisen werden in traditionellen Gesellschaften als besonders schutzbedürftig erfahren. Zu beachten ist aber auch, dass an den entsprechenden Bibelstellen nicht eigentlich kulturell Fremde gemeint sind, sondern einfach nur Landesfremde, Ausländer oder Outsider. Mehr Gruppenfremde als kulturell Fremde, überwiegend aus Nachbarländern mit nah verwandter westsemitischer Sprache und Kultur stammend. Die kulturelle Fremdheit erfährt mit der kategorial ganz anderen Erfahrung der Andersheit anderer Menschen, die Levinas beschreibt, keine qualitative Steigerung, höchstens eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Oder aber gerade das Gegenteil. Kulturelle Fremdheit kann als völlig belanglos erscheinen. Jeder kennt die Anfangszeile von Rudyard Kiplings Ballade of East and West. Wir haben sie unzählige Mal zitiert gehört und gelesen. O East is East and West is West and never the twain shall meet. Nur selten zitiert und entsprechend auch kaum bekannt sind die dritte und vierte Zeile. Dabei formuliert Kipling mit ihnen die Moral der Ballade. Das Gedicht schließt mit ihrer Wiederholung. In meiner freien Übersetzung: aber es gibt weder Osten noch Westen, weder Grenze, Geburt, noch Rassen, noch Klassen, wenn zwei starke Menschen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und kämen sie von den Enden der Erde. Die Ballade handelt von einem Afghanen und einem jungen Briten. im Gebiet der heute einmal mehr umkämpften pakistanischen Nordwestfrontierprovinz. Die beiden beginnen sich wechselseitig zu achten. Der Afghane den Briten wegen dessen Mut, der Brite den Afghanen wegen dessen Ehrgefühl. They have looked each other between the eyes, schreibt Kipling. Dass Menschen sich nicht als Angehörige einer bestimmten Nation, Kultur, Rasse oder Klasse wahrnehmen, ist kein Privileg von starken Persönlichkeiten. Es gibt Situationen, in denen jeder diese Erfahrung machen kann. Speziell in Situationen, in denen es um Leben und Tod geht. 1935 hatte der Dichterpilot Antoine de Saint-Exupéry in der libyschen Wüste eine Bruchlandung. Nach 4 Tagen wurden er und sein Fluglotse dem Verdursten nahe von einem Beduinen gesichtet. Obwohl es Saint-Exupéry natürlich nicht entgangen war, dass sein Retter ein Araber ist, verschwanden Rassen, Sprachen und andere Aufteilungen der Menschheit alsbald aus seiner Wahrnehmung. In der Erinnerung erschien ihm sein Retter nur mehr als der Mensch, indem er alle Menschen vereint sah. Der Araber hat uns einfach angesehen. Mit seinen Händen hat er auf unsere Schultern gedrückt und wir haben ihm gehorcht. Wir haben uns hingelegt. Es gibt hier keine Rassen mehr, keine Sprachen und keine Einteilungen. Pas de division. In seinem Buch spricht Saint-Exupéry den Beduinen persönlich an. Was dich angeht, der uns rettest, libyscher Beduine, du wirst für immer aus meinem Gedächtnis entschwinden. Ich werde mich nie an dein Gesicht erinnern. Du bist der Mensch und du erscheinst mir mit dem Gesicht aller Menschen in eins. Du hast uns nie gesehen und hast uns doch gleich erkannt. Und ich meinerseits werde dich in allen Menschen wiedererkennen. Saint-Exupérys Erlebnisbericht ergänzt Levinas Phänomenologie des Anderen aus der Perspektive des appellierenden Hilfsbedürftigen. Zumindest auf den ersten Blick bedeutet es für diese jedoch auch eine Herausforderung. In zweierlei Hinsicht. A. Saint-Exupéry erfährt und thematisiert seinen Retter nicht als Anderen oder Fremden, sondern als Menschen. Die Fremdheitserfahrung bleibt im Hintergrund des Bewusstseins. Auch ein Kind erfährt seine Mutter wohl ebenfalls lange nicht als andere. Im Übrigen auch nicht als seine Mutter, sondern schlicht als Mutter. Analog scheint mir, wie wir jemand im Raum, jedoch ohne vordergründiges Raumbewusstsein wahrnehmen. B. Saint-Exupérys generische Sicht des Beduinen als der Mensch steht in einem Spannungsverhältnis zu der von Levinas wohl doch überzeugend herausgestellten Singularitätserfahrung, die wir einem anderen Menschen in die Augen schauend machen. Die Erfahrung des anderen geht freilich auch nach Levinas mit einer generischen Erfahrung einher. Im Gesicht des anderen erschließt sich uns die Menschheit. L'épiphanie du visage, comme visage ouvre l'humanité. Für Levinas ist es primär das Gesicht eines mich ansprechenden Anderen. Für Saint-Exupéry war es das Gesicht eines ihm zu Hilfe kommenden. Die Menschen mit ihren spezifisch menschlichen Eigenschaften erhalten ihre Bedeutung für uns gleicherweise in der Erfahrung des Appellcharakters ihres Antlitzes wie in der Erfahrung des Wohlwollens, mit dem manche uns anblicken. Ohne solche Erfahrungen würden wir nicht von jedweder Person anderen Menschen gegenüber ein moralisches Verhalten erwarten und allgemeine Menschenrechte fordern. Ohne sie würden wir andere Menschen nicht viel anders zur Kenntnis nehmen, als ein gut programmierter Roboter sie registriert und von anderen Dingen unterscheidet. Thank you.
jetzt mit dem Begriff eines Menschenrechts an. Wenn man sich nur vom Substantiv Menschenrecht leiten lässt, ist dies ein Recht, das jedem Menschen quasi eines Menschseins zukommt. Demgemäß sind die kontingenten Merkmale eines menschlichen Wesens, wie sein Geschlecht, seine Ethnie, seine kulturelle Mitgliedschaft und so weiter, in der Zuschreibung eines Menschenrechts unbedeutend. Es ist jedem zuzusprechen, der das Potenzial hat, es in Anspruch zu nehmen. Zweitens, wenn ein Menschenrecht für jeden Menschen gilt, so gilt es gleichermaßen für jedes Mitglied der menschlichen Gemeinschaft. Es kann in seiner Geltung nicht nur auf bestimmte Menschen beschränkt werden. Wenn es drittens für notwendig erachtet wird, allen Menschen, aus welchen Gründen auch immer, ein Menschenrecht oder mehrere Menschenrechte zuzusprechen, so liegt es nahe, dass man diese Zuschreibung nicht auf eine bestimmte zeitliche Epoche beschränken kann. Doch selbst diese knappen Bemerkungen sprechen eine Vielzahl von Problemen der praktischen Philosophie an und dürften bei einer philosophisch vorgebildeten Person ein gewisses Unbehagen auslösen. Denn worin konstituiert sich das Menschsein? Was genau bedeutet die Aussage, dass jemand das Potenzial hat, ein ihm zustehendes Menschenrecht in Anspruch zu nehmen? Und wie und mit welcher Gewissheit können wir aus unserer Festlegung von elementaren menschlichen Konstitutionsmerkmalen schließen, diese würden genauso auch für die nachkommenden Generationen gelten? Das Ausmaß des Unbehagens dürfte zunehmen, wenn man sich dem Wort Recht im Substantiv Menschenrecht zuwendet. Im Allgemeinen lässt sich über ein Recht sagen, dass dieses entsteht, wenn der Anspruch auf etwas berechtigt ist. Wenn A ein Recht auf X gegenüber B hat, ist B in der Pflicht, A in der Erfüllung von X nicht zu hindern und gegebenenfalls aktiv dazu beizutragen, dass A X tatsächlich erreicht. Erfüllt B, der Rechtsadressat, diese Pflicht nicht, kann A, der Rechtsträger, diesen Anspruch einklagen. Der Anspruch von A gegenüber B wird von der Gemeinschaft als berechtigt angesehen. Diese Gemeinschaft unterstützt die Klage von A, indem sie mit Sanktionen den Anspruch von A durchzusetzen versucht. Auf ein Menschenrecht übertragen, fragt man sich jedoch, wie die Gemeinschaft verfasst sein muss, wenn ein berechtigter Anspruch als Menschenrecht zu verstehen ist. Ist ein Menschenrecht ein moralischer Anspruch? Kann eine Gemeinschaft nur mit Hilfe nicht juridischer Mittel des moralischen Sanktionierens den Pflichtenträger dazu bringen, seine von ihm vernachlässigte Pflicht zu erfüllen? Oder sind die juridischen Sanktionsmittel unerlässlich, da ein Pflichtenträger mit der Nichterfüllung seiner Pflicht einen elementaren Anspruch des Rechtsträgers verletzt hat? Bedeutet dies, dass ein Menschenrecht eher als ein juridischer Anspruch zu verstehen ist? Müssen dann aber nicht alle heutigen politischen Gemeinschaften in Form eines Weltgemeinwesens organisiert werden, bevor Menschenrechte für alle Menschen gelten? Oder ist ein Menschenrecht sowohl ein moralischer als auch ein juridischer Anspruch der Art, dass es so lange als moralischer Anspruch greift, bis ein Weltgemeinwesen verwirklicht worden ist? Ein weiterer Fragenkomplex betrifft die Pflichtenträger. Kann ein bestimmter Anspruch als ein Menschenrecht klassifiziert werden, obwohl die Bestimmung der Pflichtenträger nicht eindeutig ist? Oder ist die Bezeichnung eines Menschenrechts nur auf jenen Anspruch bzw. auf jenen Anspruch zu beschränken, bei denen bzw. denen über die Festlegung des Pflichtenträgers Klarheit herrscht? Können außerdem Einzelne überhaupt als Pflichtenträger eines Menschenrechts betrachtet werden? In Anbetracht der Aufgaben, die zur Erfüllung und zur Aufrechterhaltung eines Menschenrechts erforderlich sind, macht es ferner nicht eher Sinn, nur Gemeinschaften als Pflichtenträger eines Menschenrechts zu betrachten? Merkwürdigerweise gehört der Menschenrechtsbegriff trotz all dieser Unklarheiten zum festen Bestandteil unseres normativen Vokabulars. Sowohl Befürworter als auch Kritiker des Menschenrechtsdiskurses teilen die Auffassung, dass ein Menschenrecht ein universeller und unteilbarer Anspruch eines Einzelnen ist, der auf seine Mitmenschen gerichtet, diese zur Erfüllung seines Anspruchs zu bewegen versucht. Auf der globalen Ebene wird aus unterschiedlichen Beweggründen versucht, Menschenrechte zurückzuweisen. Im Folgenden möchte ich mich nur der kulturrelativistischen Spielart dieser Kritik widmen, die den Universalitätsanspruch eines Menschenrechts explizit in Frage stellt. Was macht aber eine kulturrelativistische Haltung aus? Damit komme ich zu meinem zweiten Schritt. Wie der Relativist vertritt auch ein Kulturrelativist die Auffassung, dass es keine unabhängigen und allgemeinen Standards des moralischen Urteils gibt. Beide sind sich einig, dass ein Nicht-Relativist, in unserem Fall ein Menschenrechtstheoretiker oder auch ein Menschenrechtsaktivist, die Reichweite seiner Geltungsansprüche begrenzen soll, entweder indem er sie mit Qualifikationen versieht oder sie einschränkt. Kennzeichnend für einen Kulturrelativisten ist darüber hinaus die Auffassung, dass die im Prozess des Urteilens benutzten Standards von Faktoren abhängen, die jeweils der kulturellen Gemeinschaft des Urteilenden eigen sind. Die Grundlage einer kulturrelativistischen Haltung bildet die Tatsachenbehauptung, dass einzelne Gemeinschaften parallele moralische Welten darstellen, die nicht in einer Wechselwirkung zueinander stehen. Darauf aufbauend werden zwei unterschiedliche Empfehlungen ausgesprochen. Im Zusammenhang der Menschenrechtsthematik lautet die erste Empfehlung: Möchte man Handlungen von C in Bezug auf etwas beurteilen, so sollte man hierfür nicht auf im Menschenrechtsdiskurs für allgemeingültig gehaltene Normen, wie zum Beispiel körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmung usw. zurückgreifen. Diese sind vielmehr nur dann als richtig zu beurteilen, wenn sie den spezifischen Normen seiner Gemeinschaft entsprechen. Daher ist ein Wissen über diese spezifischen Normen unerlässlich, damit sich diese Handlung mit der Heranziehung exakt dieser Normen angemessen beurteilen lässt. Diese Empfehlung wird besonders dann brisant, wenn C ein Mitglied einer Gemeinschaft ist, der unterstellt werden kann, dass ihre Vertreter den Menschenrechtsdiskurs aus unterschiedlichen Gründen in Frage stellen. Um ein sehr virulentes Beispiel aufzugreifen: Im Falle einer etablierten Praxis der Mädchenbeschneidung soll man laut dieser Empfehlung Mitglieder einer Gemeinschaft nicht pauschal vorwerfen, sie würden mit dieser Praxis die Menschenrechte manch ihrer Mitglieder verletzen. Eher soll man sich zunächst bemühen, ein fundiertes Wissen über die Normen dieser Gemeinschaft, das heißt ein Wissen über ihre Richtlinien menschlichen Handelns, anzusammeln, um dann feststellen zu können, ob man durch diese Beschneidung immer noch normkonform handelt. Denn im Allgemeinen gilt: Externe Standards können bei der Feststellung der moralischen Richtigkeit einer Handlung nicht behilflich sein, sondern nur jene Immanenten, die vor Ort das Gruppenverhalten regeln. Die zweite Empfehlung ihrerseits zielt auf die Tätigkeit des Beurteilens selbst. Demgemäß ist ein solcher Akt nur dann legitim, wenn man hierbei auf die Normen der eigenen Gemeinschaft zurückgreift. Das Urteil eines Beobachters, dass beispielsweise die Praxis der Mädchenbeschneidung zum Missbilligen ist, ist nur dann legitim, wenn dieses Urteil seinerseits konform mit den Normen seiner eigenen Gemeinschaft ist. In beiden Empfehlungen beruft man sich auf partikularistische, gemeinschaftsspezifische Maßstäbe bzw. Standards. Die Möglichkeit kulturunabhängiger, allgemeingültiger Maßstäbe wird grundsätzlich bezweifelt. Die zweite Empfehlung unterscheidet sich nichtsdestotrotz von der ersten, insofern als hier die theoretische Möglichkeit gegeben ist, dass sich diese Standards je nach Beobachter unterscheiden. Theoretisch ist eine Pluralität der Standards ja möglich. Bei der ersten Empfehlung hingegen geht es gerade um den für eine kulturelle Gemeinschaft geltenden homogenen Standard. Wie in der Literatur geschieht, versucht man mittlerweile fast reflexartig, beiden Empfehlungen mit einem Hinweis auf die Lebensführung in unserer global vernetzten Welt zu entgegnen. Abgesehen von einigen wenigen abgelegenen Gemeinschaften scheinen die meisten von uns Mitglieder einer Vielzahl von interagierenden Gemeinschaften zu sein. In manchen Fällen konkurrieren und konfligieren die Standards dieser Gemeinschaft untereinander. Es ist daher beinahe unmöglich, partikularistische Normen einer Gruppe eindeutig zu spezifizieren. Doch die globale Verbreitung dieser Art der Lebensführung lässt sich nur mit Hilfe einer Vielzahl empirischer und historischer Studien belegen. Derartige ausreichende Studien sind meines Wissens noch nicht vorhanden, sodass ein Kulturrelativist ein leichter Hand hat, dieser Erwiderung den Versuch einer Verallgemeinerung des eigenen partikularistischen Empfindens zu unterstellen. Lohnenswerter ist meines Erachtens, auf die folgende mit der ersten Empfehlung einhergehende Schwierigkeit aufmerksam zu machen. Jede kulturelle Gemeinschaft hat laut eines Kulturrelativisten ihren eigenen moralischen Kodex, dessen Kenntnisse Außenstehende in ihrer Beurteilung der Praktiken dieser Gemeinschaft heranziehen sollen. Ist es jedoch nach einem Kulturrelativisten überhaupt möglich, dass die diesbezüglichen Kenntnisse eines Außenstehenden überhaupt ausreichen? Wer darf außerdem entscheiden, ob und ab wann sie genügen? Betrachten wir nun die zweite Empfehlung näher. Auch wenn bei dieser Empfehlung die Legitimität eines Urteils vordergründig thematisiert wird, ist die Reichweite eines Urteils auch hier angesprochen. Trotz seiner möglichen Missbilligung der Mädchenbeschneidung wird dem Beurteilenden nahegelegt, diese Praxis teilnehmend zu beobachten, ohne seine Kritik zu äußern. Unter dem Strich wird von ihm abverlangt, dass er sein Urteil über die Mädchenbeschneidung zugleich als falsch und als richtig betrachtet. Doch an dieser Stelle ist eine Differenzierung geboten. Laut der kulturrelativistischen Empfehlung möge zwar diese Praxis aus der Perspektive des Fremdenbeurteilenden falsch bleiben, aber er solle sich dazu bewegen, sie aus der Innenperspektive der Gemeinschaftsmitglieder heraus für richtig zu betrachten. Pointiert formuliert: Die Praxis der Mädchenbeschneidung und ihrer Missbilligung bleiben richtig. Es kommt nun darauf an, aus wessen Perspektive sie thematisiert wird. Diese Differenzierung zum Trotz bleibt die kulturrelativistische Aufforderung problematisch. Die Akzeptanz einer unterschiedlichen Bewertung der gleichen Praktik ist idealerweise nur dann möglich, wenn man mit einer unsichtbaren Alarmanlage ausgestattet ist, die einen davon abhält, etwas über die Grenzen der eigenen moralischen Gemeinschaft hinaus zu beurteilen. Nur mit ihrer Hilfe wäre es möglich, trotz der eigenen moralischen Urteile über das andere, auch entgegengesetzte Urteile des anderen über sich selbst aufzunehmen und sie zu akzeptieren. Nur auf diese Weise wäre es dem Beurteilenden in unserem Beispiel möglich, die Praxis der Mädchenbeschneidung selbst für falsch zu halten und sie jedoch gleichzeitig aus der Sicht der anderen Gemeinschaft zu akzeptieren. Aber ist dieser Appell folgerichtig? Vergegenwärtigt sei die Ausgangsposition eines Kulturrelativisten. In der Erklärung einer unterschiedlichen Bewertung moralischer Phänomene postuliert dieser das Bestehen einer faktischen kulturellen Differenz. Darauf baut der Appell auf, dass man deshalb während des Urteilens kontextbezogene Maßstäbe benutze. Aber dieser Appell ist selbst aufgrund folgender Schwierigkeiten als kontextfern zu betrachten oder zu bezeichnen. Wie viele von uns verfügen zum einen tatsächlich über einen eingebauten Mechanismus, der beim Übertreten der Grenzen der eigenen moralischen Gemeinschaft Alarm schlägt? Und wenn einige diesen Mechanismus zu haben glauben, kann der Kulturrelativist auf der Grund seiner eigenen Argumentation ihren Besitz folgerichtig universalisieren? Zum Zweiten ist die kulturrelativistische Beschreibung des Urteils verkürzt. Kenntnissen der Ansicht ist, dass der Gegner recht hatte und die eigene Ansicht falsch war, so revidiert man das eigene Urteil. Infolgedessen ist das, was für die anderen wahr war, auch für mich jetzt wahr, solange neue Kenntnisse keine neue Urteilsrevision verlangen. Dass man aber am eigenen Urteil festhält, obwohl man von der Richtigkeit des Urteils des anderen überzeugt ist, ist nur dadurch zu erklären, dass andere gewichtige Gründe ins Spiel gekommen sind. Warum soll man aber ohne jegliche kontextuelle Analyse annehmen, dass diese die Revision eines Urteils hindernden Gründe nur kulturell bedingt sein können? Zum Dritten geht der Kulturrelativist davon aus, dass es ein direktes Verhältnis zwischen zunehmenden Kenntnissen über die Norm einer fremden Gemeinschaft, also in unserem Beispiel seinen eigenen, und einer Akzeptanz ihrer Praktiken gibt. Dieses Verhältnis mag es in bestimmten Situationen geben. Aber genauso ist es möglich, dass der Grad der moralischen Missbilligung über bestimmte Praktiken mit zunehmenden Kenntnissen über sie ansteigt. So kann die Missbilligung der Mädchenbeschneidung mit diesen Kenntnissen in eine moralische Empörung münden. Der Weg von der moralischen Missbilligung zur Akzeptanz einer aus eigener Sicht nicht zu billigenden Praktik verläuft also keineswegs so konfliktfrei, wie ein Kulturrelativist dies suggeriert. Im Rahmen der Menschenrechtsthematik ist auf Folgendes hinzuweisen. Wie oben angedeutet, mag es noch keinen Fachkonsens über das Verständnis eines Menschenrechts geben. Doch, wie eingangs erwähnt, betont der Menschenrechtsbegriff das Gemeinsame in allen Menschen. Daher können kontingente Faktoren wie Ethnie, Geschlecht und kulturelle Mitgliedschaft nie in der Bestimmung der Rechtsträger etwa eine entscheidende Rolle spielen. Wenn der Beurteilende beispielsweise Grund hat, anzunehmen, die Praxis der Mädchenbeschneidung verletze die Menschenrechte betroffener Mädchen, so kann er nicht überzeugend behaupten, dass er aufgrund der kulturellen Verankerung dieser Mädchen bereit sein soll, diese Praxis zu akzeptieren. Der kulturelle Kontext dieser Gemeinschaft kann nicht zur Rechtfertigung der Akzeptanz dieser Praxis herangezogen werden. Lassen Sie mich in diesem dritten Schritt unter anderem die Grundzüge einer philosophischen Position skizzieren, die sich zunächst im Rahmen einer Philosophie der Interkulturalität anbietet, insofern als sie die kulturelle Einbettung jedes Einzelnen betont. Solange der Menschenrechtsdiskurs in etlichen Gemeinschaften noch nicht hinreichend etabliert ist, soll man nicht versuchen, mit Hilfe der Menschenrechte allgemein gültiger Standards richtigen Verhaltens zu entwickeln. Der Begriff eines Menschenrechts mag zwar in bestimmten kulturellen Gemeinschaften vorkommen, aber seine Anwendung ist begrenzt auf just diese Gemeinschaften. Diese kulturrelativistische Position ist kein fingiertes Konstrukt meinerseits. Sie ist in verschiedenen Variationen und in unterschiedlichen Maßen bei Autoren zu finden, die dem sogenannten kommunitaristischen Lager zugerechnet werden. Aber nicht nur hier. In seiner späteren Schrift »Das Recht der Völker« mag sich auch ein Autor wie Rawls Menschenrechte relativ zu ihrer faktischen Anerkennung und Wertschätzung in einer Gemeinschaft. In dieser Schrift, in der versucht wird, den Menschenrechtsgedanken mit der kulturellen Verankerung des Einzelnen zu versöhnen, ist Rawls von der Einsicht geleitet, dass Menschenrechte, Zitat, politisch nicht provinziell sind. Die Achtung der Menschenrechte wird als eine der Grundsätze auserkoren, die im globalen Maßstab die Beziehung zwischen Völkern regeln sollen. Diese Achtung soll die Akteure dazu führen, ihr Recht auf ihre innere politische Souveränität zu beschränken und kann sie auch in schwerwiegenden Fällen zu humanitären Interventionen in anderen politischen Gemeinschaften zwingen. Gleichwohl liegt im Recht der Völker Rawls Akzentuierung nicht so sehr auf dem individuellen Wohlergehen, sondern auf dem Wohlergehen eines ganzen Kollektivs. Die Einbeziehung anderer, in seiner Terminologie achtbare, nicht-liberale Völker auf gleicher Augenhöhe wird als zentral erachtet. Es wird Wert darauf gelegt, dass die Selbstachtung dieser Völker gebührend mitberücksichtigt wird. Denn es ist, Zitat, gewiss etwas Gutes für Individuen und Vereinigungen, wenn sie ihrer besonderen Kultur verbunden fühlen und sich an deren gemeinsamen öffentlichen und bürgerlichen Leben beteiligen. Zitat Ende. Aus diesen Überlegungen folgt für Rawls zum einen, dass man diesen Völkern pauschal keine Leugnung oder Verletzung der Menschenrechte unterstellen soll, besonders wenn bei ihnen die Wertschätzung der Menschenrechte nach den eigenen Maßstäben nicht klar identifizierbar ist. Diese könnte dem Umstand geschuldet sein, dass Menschenrechte in diesen Gemeinschaften nicht als individuelle, sondern als korporatistische, das heißt das öffentliche Leben betreffende Ansprüche begriffen werden. Demzufolge werden sie über die Mitgliedschaft zu bestimmten Gruppierungen dieser Gemeinschaft gewährt. Die Einbeziehung nicht-liberaler Völker bringt zum anderen für Rawls mit sich, dass die Klasse der Menschenrechte im globalen Kontext nur auf besonders dringliche Rechte reduziert wird. Diese sind das Recht auf Leben, auf Freiheit, auf persönliches Eigentum und auf formale Gleichheit. Das Recht auf Leben wird als jenes verstanden, das, Zitat, für die eigene Subsistenz und Sicherheit nötige garantieren. Zitat Ende. Das Recht auf Freiheit wird als, Zitat, die Freiheit von Sklaverei, Leibeigenschaft und Zwangsarbeit und ein hinreichendes Maß an Gewissensfreiheit, um die Religions- und Gedankenfreiheit zu garantieren, Zitat Ende, begriffen. Zwischen dem Recht auf formale Gleichheit und den Regeln der natürlichen Gleichheit wird eine Verbindung hergestellt, wonach Gleiches gleich behandelt werden soll. Rawls ist davon überzeugt, dass die Deutung der Menschenrechte je nach den Gegebenheiten variieren wird. In einer konstitutionellen, liberalen, demokratischen Ordnung wird man sie beispielsweise als jene Teilmenge echter Rechte und Freiheiten begreifen, wohingegen man in nicht-liberalen, aktbaren Gesellschaften unter ihnen jene Ansprüche verstehen wird, die Mitglieder aufgrund ihrer Mitgliedschaft in Vereinigungen, Kooperationen und Ständen verliehen bekommen. Hervorgehoben sei, dass sich die Gründe für die Zuschreibung in beiden Situationen unterscheiden. Obwohl die Zuschreibung der Menschenrechte in beiden Fällen aufgrund der Mitgliedschaft in einem Kollektiv erfolgt. Bürger einer liberalen, konstitutionellen Ordnung bekommen Menschenrechte von Rawls verliehen, weil diese für die Entwicklung und Ausübung ihrer moralischen Vermögen unerlässlich sein sollen. Mitgliedern nicht-liberaler, achtbarer Gesellschaften werden sie hingegen zugesprochen, damit sie ihre Verpflichtungen und Pflichten und Verpflichtungen erfüllen können. Zitat: Als solche Mitglieder haben Personen dann Rechte und Freiheiten, die es ihnen ermöglichen, ihre Pflichten und Verpflichtungen zu erfüllen und sich in einem achtbaren System der sozialen Kooperation zu engagieren. Zitat Ende. Im letzteren Fall geht es also nicht um die Förderung irgendwelcher individueller Befähigung, sondern einzig und allein darum, dass Menschenrechte eine standesgemäße Ausfüllung der Pflichten ermöglichen. Also Rechte wegen der Ausübung von Pflichten. Bezieht man diese Überlegung auf unseren Beurteilenden, wird man besonders in Grenzfällen mit Hilfe der unterschiedlichen Menschenrechtsverständnisse zu unterschiedlichen Ergebnissen darüber kommen, ob ein Menschenrecht überhaupt verletzt worden ist. Damit drohen sich aber genau die Probleme auf, die oben geschildert worden sind. Aufgrund der Verschränkung zwischen dem tatsächlichen Menschenrechtsverständnis und der Zuschreibung von Menschenrechten drängt sich zudem eine weitere Frage auf. Haben laut Rawls Mitglieder von Gemeinschaften Menschenrechte, wenn sich die Gemeinschaft als Kollektiv zu keinen Menschenrechten bekennt, beziehungsweise sich explizit von ihnen distanziert? Rawls betont, Zitat, ihre, das heißt die der Menschenrechte, politische, Klammer auf, moralische, Klammer zu, Kraft, erstreckt sich mit anderen Worten auf alle Gesellschaften und sie sind für alle Völker und Gesellschaften einschließlich der Schurkenstaaten verbindlich. Zitat Ende. Demgemäß würde Rawls unsere Frage bejahen, er betont gar, dass in diesem Fall ihnen der Inhalt und der Bedeutung der Menschenrechte beizubringen ist. Doch andererseits besteht für Rawls keinen Zweifel darüber, dass auch äußere Umstände einen dazu bringen können, die in einer derartigen Situation zu erfolgende universale Zuschreibung der Menschenrechte zu widerrufen. Aufgrund einer äußersten Notlage, zum Beispiel im Kriegsfall, ist es für Rawls legitim, wenn, Zitat, die strenge Geltung des Status von Zivilisten aufgehoben wird. Zitat. Die Zuschreibung der Menschenrechte weicht hier nämlich, Zitat, den Pflichten der Staatskunst. Vor dem Hintergrund der Rawlschen Theorie hat es daher unser Beurteilender wirklich nicht leicht. Er wird zunächst aufgefordert, einen respektvollen Umgang mit dem anderen anzustreben, derart, dass er die Selbstachtung des anderen Kollektivs stets mit berücksichtigt. Dies wird mit der Annahme begründet, dass die kulturelle Bindung für alle Menschen wertvoll ist. Gleichwohl wird ihm jedoch suggeriert, dass er die Selbstachtung eines jeden Kollektivs und damit den Umkehrschluss, deren kulturelle Bindung, nicht in jedem Fall ernst zu nehmen braucht. Er soll dies nur dann tun, wenn er Grund hat anzunehmen, dass sich die kulturelle Bindung des anderen mit dem Menschenrechtsgedanken als kompatibel erweisen wird. In allen anderen Fällen ist auf die Universalität der Menschenrechte zu bestehen. Doch aufgrund der Tatsache, dass Rawls selbst bezüglich der Universalität der Menschenrechte sehr unschlüssig ist, ist anzunehmen, dass die Verunsicherung unseres Beurteilenden zunehmen dürfte. In schwierigen Fällen, wie beispielsweise im Umgang mit Mitgliedern eines die Menschenrechte verletzenden Staates, befürwortet Rawls zunächst eine Ausweitung des eigenen Menschenrechtsverständnisses derart, dass man zusätzlich zu den Mitgliedern der eigenen Kooperationseinheit auch jene sich außerhalb dieser Einheit befindenden als Menschenrechtsträger betrachtet. Andererseits aber gilt die Zuschreibung der Menschenrechte streng genommen nicht universell, denn sie ist von äußeren Umständen abhängig. Zusammenfassend sei gehalten, festgehalten. In der Auslegung des universalistischen Begriffs eines Menschenrechts wird unter anderem von kulturrelativistischer Seite gefordert, dass die Bindung des Einzelnen an seine Kultur mit einbezogen wird. Eine Analyse dieser Forderung zeigt jedoch, dass sie aufgrund der Unvereinbarkeit zwischen dem Menschenrechtsgedanken und dieser Bindung nicht zu erfüllen ist. Die Hervorhebung kultureller Bindung läuft auf die eine Einschränkung der Universalität eines Menschenrechts hinaus. Besteht man hingegen auf die Universalität eines Menschenrechts, so werden nicht alle Arten kultureller Bindung als kompatibel mit dem Menschenrechtsgedanken erweisen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Tengo timbón y es sabrosón, tengo timbón y es sabrosón, un tabaquito con ron con con, un tabaquito con ron con con. Shaking that good love and